Ja, vielen Dank für den Lobpreis, uns in Gottes Gegenwart reingeführt. Wunderbar. Ja, schön hier zu sein wieder bei euch, ja, so einmal im Jahr. Tradition, gibt ja auch gute Traditionen. Und ist heute aber ein bisschen komisch, sage ich ganz offen für uns, denn diese Gottesdienste, die waren ja immer unmittelbar mit der Manuela verknüpft. Fehlt, da ist eine Lücke. Wir wissen, sie ist uns vorausgegangen, wir werden sie wieder sehen, dass die Hoffnung, dass die Gewissheit, die wir haben, aber es fehlt, ist eine Lücke erstmal da. Und ich möchte auch, Manuela ist ja für viele Menschen zu einem Segen geworden, so auch für uns, und da will ich auch gleich mit einem persönlichen Zeugnis mal starten. Die meisten von euch wissen ja, ich bin kein Pastor oder sowas in der Art. Ich habe einen sehr weltlichen Beruf, bin Kriminalbeamter im Innenministerium. Und wie kam das so zum Predigen? Das ist jetzt auch nicht so die Regel. Ne? Und wie es so ist, wenn Gott eine Gabe schenkt, geht meistens über mehrere Stationen, ist so ein Prozess, war es auch bei mir gewesen. Aber wisst ihr, wo die erste richtige Predigt im Sinne von Sonntagmorgens Gottesdienst, wo das war? Das war hier. Das war fast auf den Tag genau, ich habe nochmal nachgeschaut, am 2. Oktober 2011. Manuela hatte Sita an mich eingeladen und gesagt, hier, predig doch mal bei uns über das Thema Israel. Und das hat dann auch unser damaliger Pastor mitbekommen. Dann gesagt, ja, wann predigst du denn dann mal bei uns? Ne? Und so kam das, so begann dieser Dienst. Da hat Gott wirklich Manuela einfach gebraucht. Und ich denke, sie würde sich sehr freuen, auch über das Thema heute, der Messias im Alten Testament. Also im Neuen Testament ganz klar, so von der ersten Seite eigentlich an bis zum letzten Kapitel in der Offenbarung bezeugt, dass Jesus Christus als den Retter, den Gott versprochen hat, der kam, der wiederkommen wird, ne, der war, der ist, der wiederkommt, wie wir gesungen haben, ist Neue Testament völlig klar, völlig eindeutig. Aber es ist interessant zu schauen, wo wir im Alten Testament schon Hinweise auf Jesus finden. Und da gibt's eine ganze Menge. Prophezeiungen, Bilder, Symbole, manches sehr offen, manches bisschen versteckt, und das ist wirklich so eine ganz spannende Sache. Also wir machen bei uns im Israel-Kreis, wir haben das sehr detailliert gemacht, machen jetzt auch mal kleine Pause, ich glaube, wir würden da 4 Jahre brauchen, bis wir da alles durch haben. So lange wird es heute nicht dauern, aber lasst uns einfach in so ein paar Sachen einfach mal reinschauen. Die erste Stelle, über die ich sprechen will, die steht sehr weit vorne schon in der Bibel. 1. Mose 3, 15. 1. Mose 3, 15. Das war ja so gewesen, Adam und Eva, sie lebten in einer perfekten Gemeinschaft mit Gott. Da gab's keine Krankheit, da gab's kein Tod, da gab's keine Umweltproblematik oder sonst was. Es war eine perfekte Gemeinschaft, eine perfekte Umgebung. Bis zu dem Tag, an dem der Mensch Gottes Gebot übertrat. Und diese Gemeinschaft mit Gott, die zerbrach. Und glaub Billy Graham war es, er hat mal gesagt, alle Probleme der Menschheit beginnen an diesem Tag. Krankheit kam in die Welt, der Tod kam in die Welt. Und Gott, er muss den Menschen aus dem Paradies rauswerfen. Ja, ist das, wo wir heute noch sind. Ja, er muss den Menschen aus dem Paradies rauswerfen und er macht ihm klar, welche Folgen das haben wird. Diese Sünde, die er getan hat, diese Übertretung von Gottes Gebot. Nicht nur für ihn, für die ganze Schöpfung. Und doch leuchtet in diesem Gerichtswort schon ein Licht auf. Ein ganz helles Licht strahlt auf in diesen Worten. Gott sagt zu der Schlange, die Eva verführte, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Versprechen, das Gott hier gegeben hat. Er sagt, aus der Nachkommenschaft der Frau wird einmal jemand kommen. Er, eine ganz konkrete Person, wird einmal kommen, der die Schlange, der das Böse überwinden wird. Den Kopf zertreten, aber dabei auch selbst verwundet werden wird. Und was wir im Deutschen nicht sehen, ist, dass im Hebräischen diese Wörter für den Kopf zertreten und in die Ferse stechen, das ist im Hebräischen ein und dasselbe Wort. Da stehen nicht zwei unterschiedliche Worte, da steht ein und dasselbe Wort. Also es geht um eine tödliche Verwundung, die der erleiden wird, der der Schlange den Kopf zertritt. Und wir haben hier schon so einen klaren Hinweis auf Jesus im dritten Kapitel der Bibel. Und das ist so klar, dass in der Auslegung, in der Exegese wird dieser Vers, diese Stelle, 1. Mose 3,15, wird das Proto-Evangelium genannt. Ja, ein griechischer Ausdruck, Prototyp kennen wir, also das erste Evangelium, das Ur-Evangelium, weil da die ganze Botschaft schon drinsteckt. Und genauso hat sich's erfüllt. Jesus hat am Kreuz Satan besiegt, aber es hat ihn alles gekostet. Es hat ihn sein Leben gekostet. Und die Frage, die wir, auch ich, uns immer wieder stellen sollten, ist, leben wir dementsprechend? Leben wir des Preises würdig, den Jesus bezahlt hat? Wenn ich ehrlich bin und so auf mein Leben schaue, muss ich sagen, ganz oft nein. Ganz oft nein. Ja. Aber es war nicht mit Silber und Gold, wie Gottes Wort sagt, sondern mit seinem Blut hat er uns erkauft. Hat alles gegeben. Und wir finden, ist das nicht faszinierend? Schon im dritten Kapitel der Bibel, ganz am Anfang, finden wir schon diese Verheißung auf Jesus hin. Und es ist übrigens, wenn wir gerade bei Adam und Eva sind, hochinteressant, was Eva sagte, als sie ihren ersten Sohn bekam. Und da müssen wir, ich mache das nicht, um euch zu ärgern, aber diese Feinheiten, die kriegst du im Deutschen einfach nicht so mit. Da müssen wir in den hebräischen Text mal reinschauen. Kleinen Tipp, man liest es von rechts nach links, von oben nach unten. Und ihr seht, das sind so drei rote Wörter, ne? Das ist dreimal das gleiche Wort. Glaubt, das erkennt man, auch wenn man kein Hebräisch-Professor ist. Das dreimal das gleiche Wort, ne? Hier. Das heißt et. Das ist das Akkusativzeichen im Hebräischen. Gibt das Akkusativobjekt an. Vha Adam yada et Chava, und Adam erkannte et Eva. Adam erkannte die Eva. Ishto, seine Frau. Vataha, Vatelet, et Kain. Und sie wurde schwanger und gebar et Kain. Und gebar den Kain. Vatomer, Kaniti, ich. Und sie sprach, ich habe einen Mann hervorgebracht oder erworben, et Jahwe. Und die meisten Übersetzer ist dann so ähnlich wie hier, ich habe einen Mann hervorgebracht durch den Herrn, von dem Herrn, mit dem Herrn, mit Hilfe des Herrn. Aber wörtlich steht hier im Hebräischen, ich habe einen Mann erworben, den Jahwe. Was heißt das? Das heißt doch, dass Eva glaubte, dass schon ihr erster Sohn dieser verheißene Erretter sei. Aber er war es nicht, war der erste Mörder. Und wir sehen, das finde ich sehr interessant, dass diese Messias-Verheißung, diese Messias-Hoffnung von Anfang an eng verknüpft ist mit falschen Vorstellungen, mit falschen Erwartungen, was den Messias betrifft. Bis in unsere Tage. Die Bibel sagt ganz klar, dass bevor Jesus wiederkommen wird, und er wird wiederkommen, nicht weil wir es gesungen haben, weil es Gottes Wort so sagt, bevor er wiederkommen wird, wird hier eine Person auftreten auf dieser Erde, auf dieser Welt, die von den allermeisten für den Messias gehalten werden wird. Große Problem, er ist nicht der Messias, er ist der Feind Gottes, wie Gottes Wort sagt. Ja, wenn da einer mehr wissen will, kleiner Werbeblock, ich habe ein Buch geschrieben über Jesu Wiederkunft, könnt ihr gerne nachlesen. Also, wir haben ganz am Anfang der Bibel schon einen klaren Hinweis auf Jesus. Viele, viele Jahre später, Gott beruft einen Mann. Kennt jeder hier? Abraham. Schon mal gehört von Abraham? Einer der Patriarchen, einer der Erzväter Israels. Und Gott sagt zu ihm, Abraham, geh aus deinem Land, geh aus deiner Familie, geh aus deiner EFG hinaus und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Eine große Herausforderung. Aber Abraham hatte auch eine große Verheißung. Er sollte zu einem großen Volk werden. Und nicht zu irgendeinem Volk, sondern zu Gottes Volk. Eine Landverheißung war noch dabei. Das heutige Israel. Ja? Und spätestens ab da ist das Heilsversprechen ganz eng verknüpft mit Israel. Und Abraham, der hatte ein Problem. Da gab es so ein ganz, ganz kleines, unbedeutendes Problem. Er hatte keine Kinder. Und seine Frau war unfruchtbar. Und er war auch nicht mehr der Jüngste. Und auch die Gentechnik war damals noch nicht sonderlich weit. Und so einem großen Volk zu werden ohne Kinder, schwierig. Und was hat Abraham gemacht? Er hat das gemacht, was nahe liegt und was auch wir gerne machen. Er hat versucht, Gottes Verheißungen ein klein wenig nachzuhelfen. Ja, Gott, vielleicht doch so ein bisschen anders gemeint. Da gab es ja noch die Hagar, die ägyptische Hausangestellte. Vielleicht hat es Gott ja so gemeint. Und heraus kam der Ismael. Und die Probleme wurden nicht weniger, die Probleme wurden mehr. Merke, Gottes Verheißungen nachzuhelfen, ist nie eine gute Idee. Aber schließlich geschah das Wunder. Isaak, sein Sohn, wurde ihm geboren in seinem Alter. Sein eigener Sohn. Und alles war wunderbar, alles war perfekt. Bis zu einem ganz bestimmten Tag. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Wir wissen alle, wie das ausging und können wir uns jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Ja, kam ja alles gar nicht, war ja alles ganz anders. Abraham wusste es nicht in diesem Zeitpunkt. Und was wird in ihm vorgegangen sein? Ich glaube, es hat ihm das Herz zerrissen. Die Bibel sagt uns nichts darüber. Ja, aber wir hören nichts von Diskussionen mit Gott, wir hören nichts von Anklagen, von Vorwürfen. Es heißt nur, am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, hat alles vorbereitet und ist gegangen. Und wenn wir mal ein bisschen tiefer reinschauen, da sehen wir doch ein paar interessante Sachen. Dein einziger Sohn, dein Sohn, den du lieb hast, kommt uns das bekannt vor? Kommt das irgendjemandem hier bekannt vor? Jesus war Gottes einziger Sohn. Johannes 3,16 sagt uns, dass Gott seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Und nicht nur Isaak war geliebt. Bei der Taufe gibt Gott Zeugnis über seinem Sohn. Sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und es gibt noch einen Hinweis, ein bisschen versteckter. Wo sollte all das sein? Im Land Moria, auf einem der dortigen Berge. Also da gab es eine Landschaft, die hieß Moria, wie vielleicht Odenwald oder Bergstraße. Und auf einem der Berge dort sollte Abraham seinen Sohn opfern. Und viel später in der Bibel finden wir wieder den Namen Moria und ist dann tatsächlich mit einem Berg verknüpft. Und zwar war das folgendermaßen gewesen. David, der König von Israel, machte eine Volkszählung. Und es kam eine Plage über das Land. Also Volkszählungen scheinen irgendwie nie gute Ideen zu sein, weder damals noch heute. Und es kam eine Plage über das Land. Und an einer ganz bestimmten Stelle wurde diese Plage gestoppt. Und David sagte, diesen Ort kaufe ich. Und hier wird einmal Gottes Tempel stehen. Und wisst ihr, wo das war? Berg Moria. Der Berg Moria. Und dort baute Salomo, Davids Sohn, dann den Tempel. Und dort brachten die Priester die Opfer über Jahrhunderte. Morgens, abends, morgens, abends, morgens, abends. Und nur ein paar hundert Meter Luftlinie davon entfernt. Auf dem anderen Berg, auf einem anderen Hügel, einer anderen Erhebung, hat Jesus das einzige und einmalige Opfer dargebracht. Und so ist diese Opferung Isaaks wieder ein klares Vorabbild, ein klarer Hinweis auf Jesus hin. Mit einem Unterschied, mit einem wichtigen Unterschied. Das, was Gott von Abraham als Vater nicht verlangt hat. Es war eine Prüfung. Es wäre Gott nie in den Sinn gekommen, dass ein Vater seinen Sohn töten muss für ihn. Im Gegenteil, es war später ausdrücklich verboten im Gesetz. Das, was Gott von dem Vater Abraham nicht verlangt hat, hat Gott als Vater selbst für uns getan. Und weißt du, ich sag dir, wenn du hier noch nicht 100% zugegriffen hast, tu es. Lass diesen Tag nicht vorübergehen. Das Opfer ist vollbracht, der Preis ist bezahlt. Ist egal, ob du 40 Jahre vielleicht hier in die Gemeinde kommst, ob du vielleicht 12 bist, völlig egal. Ja, triff diese klare Entscheidung für Jesus als Herrn und Erretter. Gibt nichts Wichtigeres. Und wenn da jemand möchte nach dem Gottesdienst, will da gerne mit dir beten. Ist einfach gut, das zu zweit, das vor einem Zeugen auch zu machen, festzumachen. Sprich mich da gerne an. ist das die wichtigste Entscheidung, die es gibt. Sie gilt für dieses Leben und für die Ewigkeit. Was war Isaak für Abraham? Es war sein Sohn. Es war sein einziger Sohn. Es war der Sohn, den er liebte. Aber es war noch mehr. Isaak war die Basis, die Grundlage für alle Verheißungen, die Abraham hatte. Isaak war die Grundlage für alle Verheißungen, die Abraham hatte. Und trotzdem war Abraham bereit, im Glauben alles Gott zurückzugeben. Und vielleicht ist heute jemand hier, für den das auch in gewisser Weise dran ist. Ja, nicht jetzt mit einem Kind auf irgendeinen Hügel zu fahren, ihr versteht mich richtig. Vielleicht ist das heute auch für jemand dran, eine Vision, einen Traum, eine Zusage, was Gott dir gegeben hat, im Glauben Gott wieder ganz neu zu übergeben. Und dann, wenn es scheinbar tot ist, aufs Neue und für immer zu empfangen. Weiß nicht, zu wem ich hier rede, für wen das vielleicht dran ist. Als Abraham diese Prüfung bestanden hat, schwört ihm Gott, muss man überlegen, Gott, der Schöpfer, schwört einem Menschen gegenüber und er sagt, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Erinnern wir uns die Verheißung, die Gott gegeben hat bei Adam und Eva? Hier ist wieder der Same. Hier ist wieder diese Nachkommenschaft. Und dieser Nachkomme, dieser Same ist Jesus Christus. Und wir sehen, wie über die Jahrtausende, wie so eine rote Linie, das immer weiterläuft. Er ist der Same, der Schlange den Kopf zertritt. Und er ist der Same, der aus Abraham, der aus dem jüdischen Volk kommen wird. Johannes 4, 22, das Heil ist aus den Juden. Und wenn wir als Christen uns von dem jüdischen Volk trennen, Ersatztheologie oder wie man es in der sehr extremen Form im Dritten Reich gemacht hat, man sogar Bibelausgaben gemacht hat, die Juden rein waren. Wenn wir als Christen das machen, kappen wir unsere Wurzeln, schneiden wir uns von unseren Wurzeln ab und versuch's mal im Garten mit irgendeiner Pflanze, was dann passiert. Geht nicht gut. Ja. Rund 1000 Jahre nach Abraham. Israel war zu einer Nation geworden, zu einem mächtigen Königreich geworden. Aber sie hatten sich Schritt für Schritt für Schritt von Gott abgewendet. Und schließlich zerbrach dieses Reich in zwei Teile, Nordreich und ein Südreich, und geriet immer mehr unter den Einfluss, unter den Druck ausländischer Großmächte. Und es war in dieser Zeit, als ein Prophet auftrat, von dem einige der erstaunlichsten Prophezeiungen auf Jesus hin kamen. Und er hat auch ziemlich lang gewirkt, so 50 Jahre. 50 Jahre, ja, das länger wie Helmut Kohl. Ja, 50 Jahre lang. Rede ist von Jesaja. Und da lasst uns noch mal kurz reinschauen. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die bewahrten Israels zurückzubringen. so mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Jesaja spricht hier wie so oft in seinem Buch von dem Knecht, von dem Gottesknecht. Und Knecht, die Übersetzung, die ist noch relativ wohlwollend von dem hebräischen Wort Evet. Das heißt eigentlich Sklave. Das wird für Sklaven verwendet. Und fragst dich vielleicht, wie kann das sein? Jesus, er ist Gottes Sohn. Gottes Sohn ist Gott. Wie passt das zusammen mit Sklave? Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, Jesus wurde wahrer Mensch, als er hier in diese Welt kam. Johannes 1, das Wort wurde Fleisch. Er wurde ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut, ja, zum Anfassen. Paulus schreibt, so eine alte Übersetzung, ne, er entäußerte sich selbst. Er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an. Also Jesaja beschreibt hier die menschliche Seite Jesu. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, was ist denn das Kennzeichen von einem Sklaven? Das Kennzeichen ist, er ist vollkommen abhängig von seinem Herrn. Da haben wir ein Problem, stört uns. Warum? Weil wir denken in menschlichen Abhängigkeiten, ja, mit Machtmissbrauch, mit Sklaverei damals in Amerika, und das ist furchtbar und war furchtbar, ja. Aber darum geht's hier nicht. Hier geht's um eine Abhängigkeit von Gott. Und da gibt's nichts Besseres, was uns passieren kann, als von Gott abhängig zu sein, ganz abhängig zu sein. Es gibt eine negative Sklaverei, wenn wir von Menschen abhängig sind, wenn wir an die Sünde gebunden sind, aber es gibt auch eine positive Sklaverei, wenn wir Gottes Sklaven sind. Übrigens Paulus, und ich glaube, Paulus wusste, welche Stellung er in Jesus hatte, und er schreibt manchmal, Paulus, Sklave Jesu Christi, in seinen Briefen. Ja, und übrigens finde ich total interessant, Evet, eine Bedeutung ist Lobpreiser, Anbeter. Ist doch interessant, ne? Also dieses ganz für Gott da sein, ganz von Gott abhängig sein. Und das zeichnet euch aus. Jesaja sagt, dass dieser Gottesknecht nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt das Heil bringen wird. Und genau so ist es gekommen, indem Jesus sich ganz für uns hingegeben hat. Ich glaube, die allermeisten von euch haben den Film von Mel Gibson, Die Passion, gesehen. Es ist kein schöner Film, es sind furchtbare Bilder. Aber ich glaube, es ist sehr realistisch geschildert. Und davon schreibt Jesaja auch. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jedes einzelne Wort hat sich in Jesus erfüllt. Und das gilt auch für den letzten Satz. In seinen Wunden sind wir geheilt. Der Evangelist Matthäus, er beschreibt, als sie die ganzen Menschen zu Jesus bringen, ja, hingekarrt auf Kamele, Esel, was weiß ich. Und es heißt, Jesus heilte sie alle. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Und dann bezieht sich Matthäus auf diese Stelle. Und jetzt sagen manche, ja, klar, hat sich damals erfüllt, aber hat Jesus nur die damaligen Krankheiten getragen? Ich glaube, er hat alle getragen. Ja, natürlich, Gott ist und bleibt souverän. Und ich habe keine Antwort drauf, warum Manuela so früh gehen musste. Ich habe keine Antwort darauf, warum meine Mutter vor einigen Jahren auch viel zu früh an Darmkrebs gestorben ist. Und was haben wir geglaubt, was haben wir gebetet? Ja, Gott ist und bleibt souverän. Aber ich halte dran fest, er will unsere Heilung an Geist, Seele und Leib. Wie er heilt, durch einen Arzt, durch ein Wunder, ob sofort oder prozesshaft, müssen wir ihm überlassen. Und ja, manchmal gibt's Fälle, wo eine Heilung nicht eintritt, eine körperliche Heilung nicht eintritt, warum auch immer. Aber wir dürfen im Glauben zu ihm kommen. Da genauso die Einladung, du eine Krankheitsnot hast, ich kann dich nicht heilen, ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne den, der es kann. Und lass uns nachher nach dem Gottesdienst gerne dafür beten, wenn du das magst. Denn Gottes Wille ist unsere Heilung. Geist, Seele und Leib. Jesus, er hat nicht nur die Sünden getragen, er hat auch die Krankheiten getragen. Und das sind nicht meine Ideen, das ist Gottes Wort. Und das gilt. Das war jetzt so ein ganz kurzer Einblick über so ein paar Hinweise auf Jesus hin, aus dem Alten Testament. Wie gesagt, da gibt's noch viel, viel mehr. Ich finde es so faszinierend, wie in Büchern, die ja nachweislich von unterschiedlichen Personen zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben wurden, wir wirklich diese roten Fäden finden. Kein Mensch hätte sich das ausdenken können. Ausdenken, vielleicht, aber es wäre nicht eingetroffen. Ja, es ist Gottes Wort. Und Gottes Wort hat Kraft und Gottes Wort wirkt auch heute. Auch für uns, auch in unserem Leben. Wir dürfen uns drauf stellen, wir dürfen es anwenden, dürfen die Sachen, die drinstehen, proklamieren im Glauben. Das ist das eine. Und das andere ist, so wie Gott seinen genialen Rettungsplan über die Jahrtausende im Auge behielt, so behält er auch seinen Plan mit dir im Auge. Wenn er am Lebensruder, am Lebenssteuer deines Lebensschiffes ist. Ja, und das ist eine einmalige Entscheidung, die ist wichtig, ja, natürlich, ist die Grundlage, aber es ist auch ein Prozess. Es ist auch immer wieder eine neue Entscheidung, Jesus am Steuer zu lassen, ihm das Steuer auch ganz neu wieder zu übergeben. Und vielleicht, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, kannst du das auch so für dich nochmal so auch als persönliche neue Bestätigung, Entscheidung sehen. Ja, Jesus, sei du am Steuer meines Lebensschiffes. Und ich wünsche das mir, ich wünsche das für mich, ich wünsche das für jeden Einzelnen, der hier ist, dass wir immer mehr, immer tiefer in diese Fülle hineinkommen, die Gott für uns hat. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in keiner Hinsicht von einem Sklaven, obwohl er Herr ist über alles. Er steht unter Vormundschaft und sein Erbe wird verwaltet bis zu der Zeit, die sein Vater festgesetzt hat. So waren auch wir, solange wir unmündig waren, Sklaven, da geht's um diese negative Sklaverei, Sklaven der Elementarmächte dieser Welt, waren versklavt unter die Mächte dieser Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Du Jesus angenommen hast, du bist kein Sklave mehr. Wir sind Söhne und Töchter. Söhne und Töchter. Amen.